Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
So ein Glück, dass Ihr Talent entdeckt wurde. So ein Glück, dass sie auch hartnäckig an ihren Traum geglaubt hat. Und so ein Glück, dass ich sie als meinen Gast gewinnen konnte. Ja, Glück war das nicht, denn wir kennen uns schon einige Jahre und haben schon einiges gemeinsam in der Sportwelt erleben dürfen. Aber so ein Glück, dass ihr angeschaltet habt und hoffentlich noch dabei bleibt. Denn es gibt Tolles zu erfahren. Wie schafft ihr es, eure Talente an den Start zu bringen? Wie gelingt es dir, diszipliniert dran zu bleiben und parallel auch eine Sicherheit zu bekommen, um nicht nur in einem Bereich abhängig zu sein? Wertvolle Tipps von jemand, der ein Recht darüber hat, mit uns darüber zu sprechen. Freue dich auf sie. Hier ist sie, die erfolgreichste Ruderin aller Zeiten. Herzlich willkommen, liebe Katrin Boron.
Liebe Zuhörer, das waren 20 Jahre Leistungssport, meine 20 Jahre. Und wie ihr seht, haben sich dort einige Medaillen angesammelt. Und ich habe eine schöne Möglichkeit zu Hause gefunden, sie auch entsprechend aufzubewahren. In einem alten, geklinkerten Ruderboot haben sie Platz gefunden. Und wenn ich daran vorbeigehe, kommen viele schöne Erinnerungen hervor. Und wenn ihr erfahren wollt, wie man es schafft, über so einen langen Zeitraum erfolgreich zu sein, wie man zu seinem Sport kommt, wie man ja, seine Passion findet, seine Vorlieben, dann bleibt dabei. Im Podcast von Theo erfahrt ihr einige kleine Geheimnisse und ich freue mich. Bis gleich, Theo. Ciao.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und natürlich auch die uns sehen auf YouTube. Willkommen unseren Zusehern und dir ein herzliches Willkommen, liebe Katrin. Wir schätzen uns, wir kennen uns, auch wenn es mir vorhin gerätselt 6 oder 7 Jahre her ist, wo wir gemeinsam bei der Deutschen Sporthilfe die Schulbank gedrückt haben. Ich war dein Dozent, konnte ein bisschen was beibringen über Wirkung und Auftreten und Souveränität und du warst eine sehr, sehr achtsame und aufmerksame Schülerin, in Anführungszeichen. Und jetzt wollen wir mal bei dir Schüler sein, mal lernen, was du so im Leben alles gemacht hast. Herzlich willkommen, ich freue mich.
Vielen Dank, Theo. Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast in deinen sehr inspirierenden Podcast. Ja. Ich freue mich drauf. Vielen Dank.
Ich habe mich gefreut, dass du spontan gesagt ja, denn ich habe ja viele prominente Sportler schon und Olympiasiegerinnen und Sieger, aber so eine wie dein Kaliber, also das muss ich wirklich mal unseren Hörerinnen und Hörern sagen, so ein Kaliber vor mir zu haben, ja, Respekt und da freue ich mich, dass du spontan gesagt hast, ja, warum Kaliber? 4-mal Olympia-Teilnahme, 4-mal Olympia gewonnen, Gold, 8-fache Weltmeisterin und jetzt dürft ihr alle raten in was, aber du kannst es sagen, hat mit Rudern zu tun, da gibt es ein Doppelruder und ein Vierer, oder? Vierer-Doppel-Vierer heißt es.
Genau, das gibt ja im Rudern 2 unterschiedliche Disziplinen, also es nennt sich Riemen und Skull, also Riemen ist die Disziplin, wo sich der Achter befindet und Skull-Bereich ist der, wo ich unterwegs war und da heißen die Boote Einer, Doppelzweier, Doppelvierer.
Okay.
Doppel, weil man 2 Ruder in der Hand hat und genau, das waren meine Boote, in denen ich auch meine olympischen Medaillen gewonnen habe. Ich muss dich leider ein bisschen korrigieren, Theo. Ich war
Erzähl.
Bei 5 Olympischen Spielen.
Ah. Ich wollte dich jünger machen.
Ich habe tatsächlich bei meinen 5. Olympischen Spielen dann auch noch eine Bronzemedaille gewonnen.
Ah, also, stimmt. Dann habe ich mir die 2000 Medaillen bei Olympia gemerkt und nicht die 5 mit der Bronze. Ist ja auch das höchst respektabel.
Ja. Ja, die Bronzemedaille lassen viele unter den Tisch fallen, ich aber nicht. Also von daher, genau, 2008 war das dann in Peking, waren dann meine 5. Olympischen Spiele und mit dem Finalrennen habe ich dann auch tatsächlich meine Karriere beendet.
Hast du es vorher schon gewusst und oder hast du es spontan dann gesagt?
Nein, das wusste ich schon vorher. Ich bin viele Jahre immer so unterwegs gewesen, dass ich eigentlich im Grunde nie vorher gesagt habe, dass das mein letztes Rennen wäre. Aber ich wusste damals nach über 20 Jahren, 5 Olympische Spiele, kann ja jeder, ne, wer rechnen kann, ausrechnen, 20 Jahre in der Weltspitze im absoluten Hochleistungssport waren dann auch genug. Also der Körper hat es auf der einen Seite gezeigt. Und ich hatte so zwei Faktoren, die ich immer im Kopf hatte für mein Karriereende. Das eine ist, wie so viele Athleten natürlich immer sagen, man möchte gerne mit einem Erfolg seine Karriere beenden. Aber das viel Wichtige war, den Zeitpunkt zu erwischen, wenn die jüngeren Ruderinnen an mir vorbeifahren. Und ich habe irgendwie gespürt, in dem Jahr, das ist jetzt der Zeitpunkt, weil wenn ich nach den Spielen Peking nochmal an den Start gegangen wäre und mich den nationalen Ausscheiden gestellt hätte, glaube ich, wäre ich tatsächlich über den Punkt hinaus gewesen. Und deswegen war mir klar zu 100%, das wird mein letztes Rennen sein.
Und das wäre gut, wenn das in manchen im Unternehmen auch bewusst wäre. Ich kenne viele Unternehmer, die lassen einfach nicht locker, die lassen nicht los. Die sind immer noch Inhaber oder Geschäftsführer und die Jugend hat keine Chance nachzukommen. Also ich glaube, das ist wichtig, dann gespürt zu haben, wann zählt die Erfahrung nicht mehr und wo schafft auch der Körper diese Leistungsbereitschaft nicht mehr.
Ja, das ist viel Persönlichkeit natürlich. Jetzt muss man dazu vielleicht ein bisschen den Zuhörern und Zuschauern erklären, wie das im Rudern gemacht wird. Also man hat im Rudern auch keinen Bonus. Also jeder muss sich jedes Jahr neu wieder für Nationalmannschaftsboote qualifizieren. Also man hatte keinen Vorteil mitnehmen können aus der Vorsaison, auch wenn man dort erfolgreich war. Also man musste sich jedes Jahr neu den Ausscheidungen stellen und das genau, da merkt man natürlich, ne, wo steht man. Also da gibt es bestimmte Wettkämpfe, wo man dann seine Leistung nachweisen muss und nach so vielen Jahren kennt man natürlich seinen Körper und auch man kann sich gut einschätzen und weiß natürlich, also ich wusste es zumindest, dass es der Zeitpunkt jetzt ran ist, dass ich es aufgrund des Alters, muss man einfach sagen. Also der Körper ist ja begrenzt. Ich war damals 39 in meinem letzten Jahr und das ist schon ja eher eine Ausnahme, extrem lange. Habe ja lange einen Platz besetzt und die Jungen haben sich an mir die Zähne ausgebissen, aber dann war es halt einfach.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, du ruhst dich auf deinen Erfolgen aus. Im Hintergrund siehst du ein Bächlein und genauso ist meine erste Empfehlung und mein erster Tipp für dich. Alles fließt, alles verändert sich. Wir sind in einem ständig immer schnelleren Wandel. Also, was sind deine Erfahrungen und deine Erfolge von früher noch wert? Stell dir mal die Frage. Zweiter Punkt. Ruh dich nicht aus auf deinen Erfolgen. Mach sie nicht allzu bequem, sondern optimiere, qualifiziere dich weiter und entwickle dich weiter, aufbauend auf deinen Erfolgen. Und dritter Punkt ist, die Empfehlungen sind ja auch eine Art Bonus. Wie viele Empfehlungen aus der Vergangenheit sind heute noch werthaltig? Weil es die Partner gibt. Denn viele Partner aus deinem Fanclub haben sich vielleicht verändert, sind in den Ruhestand gegangen, haben die Abteilung gewechselt, haben das Unternehmen verlassen und du kannst auf diese Empfehlungen nicht mehr zugreifen. Deshalb deine Aufgabe für dieses Monat: suche dir drei neue Empfehlungen, baue sie dir auf, um damit neu belastbare Kontakte zu haben und damit auch einen Vorsprung zu haben, wenn du dich weiterentwickelst und dein Talent positionieren willst. Und wir sehen, es wird richtig bergisch gut.
Einfach so weit und ja, und ich glaube auch, dass man das in viele Bereiche, ne, übertragen kann. Also die Wirtschaft, wie du sagst, ist ein Bereich, aber ich glaube, im Sport ist es auch ganz oft so, ne, im Vereinswesen oder in Vorstandsebenen. Da hängen ja manchmal auch oft die Menschen an ihren Ämtern. Da wünscht man sich auch manchmal, dass die Leute erkennen, dass es vielleicht an der Zeit ist, hier auch mal, ob es jetzt Jüngere sind oder neue Menschen ans Ruder zu lassen, um vielleicht auch eine Veränderung herbeizuwirken.
Genau, diesen Staffelstab auch weiterzugeben, weil gerade im Vorstand oder im Verein, da brauchst du natürlich Innovation, da brauchst du neue Ideen. Und ich sage immer oft auch, all die Erfahrung ist gut, aber halt zu welchem Zeitpunkt, die war früher vielleicht gut und nicht alles, was automatisch also in der Vergangenheit gut war, ist zugleich jetzt wieder gut.
Nee, das stimmt.
Ja. Aber wenn wir schon in der Vergangenheit sind, gehen wir mal zurück. Unser Thema heißt ja auch Talente finden, Talente fördern. Wie hast du dein Talent gefunden? Wie bist du zum Rudern gekommen?
Zum Rudern ist etwa eine längere Geschichte. Im Grunde wollte ich eigentlich Leichtathletin werden. Das war so meine Passion. Damit habe ich sportlich begonnen mit 8 Jahren. Bin damals aus Langeweile mit einer Freundin in den Verein, der direkt neben meiner Schule war, gegangen. Ja. Und habe dann ganz schnell daran Freude gefunden, mich sportlich zu betätigen. Mhm. Also aus einmal Training pro Woche wurde halt dann über die Jahre immer ein bisschen mehr, wurde richtig regelmäßiges Training. Und kam dann der Wunsch, das war ja zu DDR-Zeiten, ich bin ja ein DDR-Kind,
ja.
Der Wunsch, an die Sportschule zu kommen. Also die Sportschule waren ja die Eliteschulen, so wie sie heute heißen, Eliteschulen des Sports, damals im DDR-System.
Ja.
Und wenn man Leistungssport auf Perfektion betreiben wollte, führte kein Weg daran vorbei, eine Sportschule zu besuchen. Und jetzt war das sehr unterschiedlich, wie die einzelnen Sportarten ihren Nachwuchs rekrutiert haben. In der Leichtathletik war es aufgrund von Leistung. Also man musste in altersgerechte Leistungen erbringen, nachweisen bei Wettkämpfen. Und dann hat man, wie man damals so schön sagt, eine Delegierung zur Sportschule bekommen.
Okay. Entsendung, Delegierung.
Genau. Bei mir, zumindest war das der Absagegrund. Ich wusste damals tatsächlich nicht, weil ich war der Meinung, ich habe alle Normen erfüllt, war das tatsächlich der Absagegrund, dass man zu mir gesagt hat, die Leistungen reichen nicht aus. Und damals war ich 13, es war in den Sommerferien. Mhm. Ich wusste das noch ganz genau, da ist erstmal für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja. Und dann habe ich 3 Tage geweint und dann bin ich zu meiner Mama gegangen und habe meine Mama angesprochen, weil ich mich dann daran erinnerte, dass die Ruderinnen und Ruderer für die Sportschule über die sogenannte Größensichtung an die Sportschule gebracht wurden.
Also wurdest du vermessen?
Genau. Mich hat man im Sportunterricht meiner Leichtathletikzeit immer mal gefragt, ob ich nicht rudern möchte, weil ich recht groß war für mein Alter. Hatte aber immer abgelehnt, weil ich dann immer abgelehnt habe und gesagt, nein, ich mache Leichtathletik, möchte nicht rudern. Hat mich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert, aber als diese Absage kam.
Hast du gemacht bei Leichtathletik?
Damals war das Wurfsprungdisziplin. Mhm. Also es war jetzt noch nicht so spezialisiert auf eine einzelne Disziplin. Mhm. Und dann bin ich zu meiner Mama gegangen am Wochenende und habe gesagt, Mama, du sag mal, können wir nicht mal in Potsdam anrufen? Die wollten mich doch beim Rudern haben. Und dann guckte sie mich mit ganz großen Augen an und fragte nochmal, meinst du das jetzt ernst? Ich sage, ja, komm, lass uns mal anrufen. Vielleicht wollen die mich ja noch. Und dann haben wir tatsächlich in Potsdam angerufen und die haben spontan gesagt, ja, ich kann vorbeikommen. Meine Eltern haben damals 80 Kilometer nördlich von Potsdam gewohnt. Ja. Und da haben wir es damals gelebt in der Ruppin. Und dann sind wir ein Wochenende nach Potsdam gefahren, haben uns das alles angeguckt und dann habe ich ganz spontan entschieden, ja, das möchte ich gerne machen. Ohne zu wissen, habe nie vorher im Ruderboot gesessen, ich wusste nicht, was Rudern ist, ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, habe ich mich gar nicht mit beschäftigt. Für mich war einfach dieser Traum im Kopf, Sportschule, das wollte ich. Und sicherlich jetzt kein Zufall, weil man hatte mich ja gesichtet, aber sag trotzdem immer, ein bisschen Zufall ist doch dabei, weil wenn mich jemand anderes vorher aus einer anderen Sportart angesprochen hätte, hätte es auch eine andere Sportart sein können.
Ja.
Also, keine Ahnung, Basketball, was auch immer. Wobei im Nachhinein würde ich sagen, im Basketball bin ich jetzt nicht so talentiert. Anscheinend habe ich für Rudern dann doch einige Dinge mitgebracht,
super.
Die dann zu dem bereits erwähnten Erfolg geführt haben.
Ja, und dann ist es wie immer halt an sich glauben, den Traum weiterträumen und halt eine Chance ergreifen, auch wenn sie halt dann einfach aktiv sein, nicht den Kopf in den Sand, sondern wie du gesagt hast, aktiv, da war doch was und dann bewerbe ich mich dort. Aber bei dir in der Ecke müsste doch auch Henry dann gewohnt haben, der hat doch auch Henry Maske.
Ich weiß gar nicht, wo der gebürtig herstammt.
Neuenbietzen oder wie das heißt, Neuenbietzen?
Ja, das ist, aber das ist in der Nähe von Potsdam eher, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja, der hat auch nach 10 Jahren mal wieder gesagt, ich steige nochmal in den Ring und war dann auch so um die 40 rum. Also respektabel. Also wenn es sein muss, könnt ihr schon noch leisten. Ja, ja.
Ja, nee, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Aber zu dem, was du sagtest, Chancen. Ja, man muss Chancen ergreifen und auch selbstständig Dinge auch machen. Und ich glaube, diese Entscheidung damals, das auch wirklich zu wollen und auch dann umzusetzen, natürlich mit der Unterstützung meiner Eltern, haben mich schon geprägt. Weil das zieht sich dann komplett durch mein Leben. Also ich gebe auch ehrlich zu, manchmal auch egoistische Entscheidungen getroffen. Ja. Aber auch das muss man manchmal machen, wenn man erfolgreich sein will.
Also nicht nur egoistisch, sondern auch absichernde Entscheidungen. Ich kenne ja, dass du auch, oder ich weiß von dir, dass du ja parallel zu deinem Spitzensport, und damals warst du schon Spitzensportathletin, auch eine Ausbildung zum Bankkauffrau gemacht hast bei der Deutschen Bank. Und das war ja auch nebenbei nicht so einfach, weil du hast wie alle nur 24 Stunden am Tag. Wie hast du das hinbekommen?
Tatsächlich waren die drei härtesten Jahre meines Lebens. Das mal vorweg. Wie du schon eingeleitet hast, ich bin schon tatsächlich eher ein sicherheitsorientierter Mensch. Also ich treffe Entscheidungen mit einer gewissen Vorausschau. Die Situation damals war, es war nach der Wende, also kurz nach der Wende. Also bis zur Wende war das Leben strukturiert. Ich hatte angefangen, Sport zu studieren nach dem Abitur, habe mein Abitur an der Sportschule gemacht. Hatte mich immatrikulieren lassen oder wurde immatrikuliert an der DHFK Leipzig und dann kam die Wende. Und dann war, und es war wirklich so, auf einen Tag nichts mehr wie an dem Tag zuvor. Das ne, kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber das war wirklich so, das System, das, wo wir Leistungssport treiben durften, gab es nicht mehr. Und für mich stellte sich die Frage, ob die Entscheidung, jetzt Sport zu studieren, die richtige ist. Und aus dem Grund habe ich dann für mich entschieden, ja, ist es jetzt noch die richtige Entscheidung? Dann habe ich mich auch wieder selbst aufgemacht, weil das System, da wo ich jetzt zum Beispiel tätig bin, da kommen wir ja vielleicht noch zu, kannte ich ja nicht. Das gab es zwar in der Bundesrepublik, aber ja nicht in der ehemaligen DDR. Und es war ja auch nicht von einem Tag auf den anderen vorrätig. Und deswegen waren viele Athleten, also eigentlich alle Athleten aus dem DDR-System, erstmal auf sich selbst gestellt. Und deswegen habe ich dann für mich eigene Entscheidungen treffen müssen. Und und dann war für mich wichtig, was zu machen, wo ich auch eine gewisse Sicherheit im Hinterhalt habe. Weil im Sport kann viel passieren, ne? Man kann sich verletzen und von einem Tag auf den anderen kann man seinen geliebten Sport nicht mehr machen. Und dann war für mich wichtig, eine gewisse Sicherheit zu haben, um auch unbeschwert meinen Sport voranzutreiben. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Banken in Potsdam beworben, die ganz schnell da waren, komischerweise. Die gab es ganz schnell.
Pilze aus dem Wald.
Die waren auf einmal alle da. Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank. Alle waren sie in Potsdam und bei allen habe ich mich beworben. Nur die Deutsche Bank hat mich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Manchmal braucht man auch etwas Glück, weil der damalige Filialleiter in Potsdam, der fand das toll, was ich gemacht habe und hat von Anfang an gesagt, dass sie mich unterstützen werden. Und dann haben wir gemeinsam einen Plan aufgestellt. Wie kann man, war für die auch neu, wie kann man den Sport oder wie kann man die Ausbildung neben einem Leistungssport gestalten? Und das haben wir dann gemeinsam entwickelt und hat dann dazu geführt, dass ich die Ausbildung machen konnte neben dem Leistungssport. Es war hart. Ich war früh um 7 manchmal um 6 die erste im Verein, abends um 19 Uhr die letzte.
Ja.
Weil das Training musste ja trotzdem gemacht werden. Aber konnte die erfolgreich abschließen und hatte dann viele weitere Jahre bei der Deutschen Bahn.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten
Tipps. Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du denkst, du schaffst es nicht. Es gibt immer folgende 3 Tipps, damit du mutiger, optimistischer die Herausforderungen, die vor dir liegen, anpackst. Erster Tipp ist, blicke mal zurück. Ja, wird dir mal bewusst, was hast denn du schon alles geschaffen, wo du vorher auch nicht gedacht hättest, dass du das hinbekommst. Was gibt es jetzt bewusst? Zweiter Punkt, breche deine gigantische Herausforderung herunter. In kleine Schritte, mach dir einen Plan und dann geh diese Schritt für Schritt in die richtige Richtung, die Herausforderung zu meistern. Und dritter Punkt ist, informiere dein Umfeld. Kommuniziere, sag jetzt, spreche jetzt, informiere, dass du jetzt Energie, Kraft und Unterstützung brauchst, weil eine mega Aufgabe ansteht. Und ja, dann wirst du Unterstützung bekommen und den Fokus auf deine Herausforderungen richten können. Deshalb, du wirst sehen, es wird bergisch gut.
Das ist schön. Und ich meine, mittlerweile geht man auch so weit präventiv. Ich bin immer noch im Sport unterwegs, dass man sagt, liebe Athleten, mach parallel was, um diesen Leistungsdruck nicht haben zu müssen, abhängig zu sein. Und du bist ja auch in der Athletenbetreuung. Du kennst ja dieses alles von der sportlichen Sporthilfe und jetzt, wo du auch bist. Das dreht sich ja immer noch um das ganze Athleten fördern, Athleten begleiten, ihnen auf den Karriereweg die Händchen zu halten.
Mhm. Ja, aber ja, auf jeden Fall. Also das ist jetzt ja meine aktuelle Aufgabe als Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt. Bin ich ja genau in dem Bereich tätig.
Ja.
Weil ich habe es selber erlebt, aber ich habe auch, kann jetzt da die Athleten dafür sensibilisieren, weil es ist tatsächlich wichtig, weil der Sport ist endlich, der Leistungssport ist endlich, das weiß jeder. Ne? Und das Leben geht ja danach im Grunde erst richtig los.
Ja. Weil die Zeit vorher ist nur Verzicht. Vorher ist kein Leben, vorher ist Verzicht.
Nein, Verzicht nicht. Das verwende ich tatsächlich nicht. Also ich musste nie auf was verzichten. Ja. Klar habe ich auch eine Familienfeier verpasst oder einen Geburtstag von einer besten Freundin. Aber ich muss immer wieder sagen, ich habe das nie als Verzicht oder als Entbehrung empfunden, sondern das gehörte dazu. Leistungssport, das kann ich auf jeden Fall aus Überzeugung sagen, ist ein Kompromiss auf vielen Ebenen. Ja. Und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sich für diesen Weg entscheidet. Das ist ganz wichtig. Verzicht klingt so negativ oder Entbehrung. Deswegen verwende ich das nicht, weil ich das nie als Entbehrung oder als Verzicht empfunden habe.
Kann also wirklich danach sein, andere Prioritäten setzen. Und damit was anderem Vorrang geben, was halt sonst nicht im Vorrang hätte.
Ja, und man bekommt ja auch ganz viel durch den Sport. Mhm. Oder man lernt, man sieht ganz viel von der Welt.
Ja.
Man lernt tolle Menschen kennen, man lernt Partner kennen, baut sich ein Netzwerk auf, was man dann für die Zeit danach auch weiter nutzen kann. Das finde ich, darf man ja auch nicht ganz vergessen.
Und bei dir natürlich noch mehr, da war ja noch jemand im Boot mit drin und du bist ja kein Einzelgefahren, sondern in 2 oder 4. Und da lernst du natürlich auch Kameradschaft und wahrscheinlich leistungsanstachelnd oder mit Konflikten umzugehen. Das wird ja auch im Boot gekommen sein, wo man gemerkt hat, wir passen nicht zusammen.
Ja, auf jeden Fall. Da könnte man
das erzählen, das ist lang her wahrscheinlich.
Da kann ich Geschichten erzählen. Ich weiß, dass ich auch keine einfache Ruderkameradin war. Nicht immer. Dennoch wollten immer alle mit mir rudern. Also das weiß ich. Weil sie wussten, wenn sie mit Katrin zusammen im Boot sitzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man als Erste über die Ziellinie fährt. Ist jetzt ein bisschen...
Kann man fast schon hinten Wasserski fahren wahrscheinlich, wenn es so
ist. Ein bisschen hochtrabend, aber am Ende war es ja so, ne? Ja. Aber am Ende saß ich natürlich nicht alleine im Boot, ne? Im Vierer müssen 4 Leute zusammenpassen. Das muss harmonieren, wenn man Olympiasieger werden will oder Olympiasiegerin. Und im Zweier sind es 2. Und ich hatte zum Glück immer tolle tolle Kameradin, vielleicht ein, zwei Jahre, wo ich gesagt habe, okay, mit der würde ich jetzt nicht unbedingt gehen, jetzt nicht Eis essen gehen wollen nach dem Rudern. Aber das ist ja auch, kann man jetzt eine Parallele zur Wirtschaft, ne? Ein Team muss man nicht mit jedem gute Freunde sein. Mhm. Wichtig ist, dass man das gleiche Ziel verfolgt und Vertrauen hat zu dem, auch wenn man ihn vielleicht nicht so mag.
Ja.
Vertrauen ist ganz wichtig in das, was man gemeinsam tut.
Mhm.
Ja, weil wenn ich das Vertrauen nicht habe und jede Minute daran denke, na, gibt der jetzt sein Bestes,
dann
funktioniert es nicht.
Ja. Ja,
das Ziel muss klar sein und man muss das Vertrauen ins Team haben und sagen, hier, der macht jeden Tag, gibt er sein Bestes für unser gemeinsames Ziel. Das ist wichtig.
Ja, und es ist wichtig, sich den schwarzen Peter auch nicht gegenseitig zuzuschieben, weil es passiert ja oft auch, ja, ich hätte gern, aber der andere oder die andere, das darf man nicht zulassen, dann bist du, glaube ich, nicht eine Persönlichkeit, sondern Vertrauen ist genau das, was du gesagt hast, leistet der andere, das geht ja auch ans Limit, so wie du das natürlich bei dir auch hast, du hast einen hohen Leistungsanspruch, dass das andere auch mit erfüllen können.
Ja, der muss da sein, weil...
Ja.
Wenn du merkst, dass jemand im Team ist, der vielleicht schon sagt, naja, mir reicht's, wenn ich dabei sein will, dann wird's problematisch, wenn man höhere Ziele hat.
Ja. Jetzt bist du auch dabei, wenn andere sagen, ja, ich will weiter, ich will da, hab höhere Ziele mit zu nominieren. Also du bist in den Nominierungsausschuss, um festzulegen, wer kann, wird genannt oder wer darf bei welchen Veranstaltungen starten. Wie schwer fällt dir das, diese Beurteilung über Talente anzugehen und über deren Karrieren zu entscheiden?
Wichtig ist, das habe ich dieses Jahr, ich bin das erste Jahr in dieser Kommission beim Deutschen Ruderverband, da bin ich so, ich sage jetzt mal so reingerutscht, weil ich verfolge das natürlich und habe natürlich auch mitbekommen, wie die Leistungen auch im Rudern sich leider nach unten bewegt haben. Mhm. Und deswegen hat mich das dann schon interessiert, auch da vielleicht eine Stimme zu haben und zu sagen, hier, hört mal zu, das passt vielleicht nicht und es ist schwierig. Also ich gebe es zu, es ist schwierig, weil man merkt dann doch, man ist relativ weit weg. Dennoch war es für mich eine sehr wertvolle Erfahrung, dort wieder eintauchen zu können und zu sehen, woran liegt es denn vielleicht?
Ja. Ne?
Muss man sehen. Also ist ja viel in Bewegung, in vielen Verbänden, wer sich ein bisschen auskennt im Leistungssport, gibt es ja doch die eine oder andere Baustelle, auch beim Deutschen Ruderverband. Ich hoffe nur, dass der Verband sich rüttelt, die Sportler mitnimmt und am Ende sie gemeinsam wieder die Spur finden. Weil es wäre tatsächlich schade, wenn diese Abwärtsspirale sich noch weiterentwickelt. Es muss jetzt eine Umkehr passieren und wieder nach vorne geschaut werden. Und hier sind wir wieder es geht nur gemeinsam.
Genau.
Weil der Verband ist ohne Athleten nichts und die Athleten sind ohne den Verband nichts.
Ja.
Das muss allen klar sein.
Ja, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich durfte beim Badmintonverband mitwirken. Da haben wir nämlich auch diesen Turnaround hinbekommen, den Badmintonsport wieder attraktiv zu machen. Also mehr sich auf den Athleten zu konzentrieren und auf die Talente, als zu schauen, was ist der ganze starre Apparat außenrum. Und das haben wir hingekriegt und da bin ich ganz stolz dabei. Es war während der Pandemie, war ich da 2 Jahre mit dabei, um wirklich zu arbeiten in Workshops und einfach die Dinge aus dem Raum zu räumen und wieder attraktiv zu sein. Es geht um die Athleten, sonst geht es um gar nichts.
Ja, also klar, ein Verband ist ja größer, ne? Da gibt es natürlich auch Breitensport, ne? Das wollen wir gar nicht außen vor lassen, aber.
Ja, aber um die Attraktivität, der muss wieder attraktiv werden, der muss begehrlich werden.
Genau.
Wir brauchen wieder Vorzeigeathleten oder Athletinnen und dann werden auch die Jüngeren irgendwo wieder sagen, ach Mensch, das mache ich ja im Breitensport.
Mhm. Genau, ja, darum geht's. Ne? Und da müssen die Vereine gestärkt werden, aber das ist ja schon wieder ein ganz neues Thema.
Ja, ein neues Thema. Vom Hölzchen zum Stöckchen. Mit den Medaillen eingestiegen, welches aus dieser Medaillensammlung, wirst du wahrscheinlich den ganzen Schrank haben, ist denn die du am meisten gern in die Hand nimmst, weil da eine schöne, wunderbare Geschichte dran hängt?
Es hängen es hängt ja an jeder Medaille eine Geschichte. Deswegen, die Frage wird natürlich oft gestellt, welche ist denn die wertvollste oder die schönste, lässt sich vielleicht ganz einfach beantworten.
Die schwerste kann man vielleicht noch erwiegen.
Die schwerste kann man vielleicht sagen. Fällt mir immer schwer, eine irgendwie rauszuheben, weil ich dann, so wie du schon eingeleitet hast, gesagt habe, jede Medaille hat ihre eigene Geschichte. Jetzt vielleicht die Kurzfassung, also 92 meine ersten Olympischen Spiele, junge Athletin, Doppelzweier, tolles Boot und da zu gewinnen, alles neu, neue Erlebnisse, war was ganz Besonderes. 96 war geprägt, was wir gerade schon so ein bisschen berichtet hatten, also Verbandsquerelen gab es auch schon zu meiner Zeit, okay. Also auch nicht neu. Wir hatten damals sehr viel Stress mit dem Verband, weil wir uns herausgenommen haben, aufgrund unserer Leistung, die wir über die Jahre erbracht haben. Wir hatten klar kommuniziert, dass wir dass meine Partnerin, meine Doppelzweierpartnerin, mit mir einen Doppelstart machen möchte. Wir wollten Doppelzweier und Doppelvierer auf den Olympischen Spielen fahren. Hat man uns verwehrt mit der Begründung, wir müssen so viele Athleten mitnehmen wie möglich, wir müssen alle Plätze mit anderen Athleten besetzen, ganz egal, ob die jetzt am Ende eine Medaillenchance haben. Ergebnis war, dass außer der Doppelvierer keiner eine Medaille gewonnen hat, der Verband dadurch tatsächlich wirklich eine Medaille hat aufs Spiel das gesetzt. Gelassen, ja, ja. Das ist so die Geschichte zu der Medaille. Wir haben dann noch ein bisschen ausgeholt nach dem Sieg im Doppelvierer, haben wir noch ein bisschen auf den Verband draufgeschlagen, aber alles gut. Also heute kann man drüber lachen, aber damals war es wirklich nicht gut. Im Jahr danach übrigens habe ich es dann als Einzelathletin bewiesen, dass es geht, weil dann bin ich nämlich Doppelvierer und Doppelzweier gefahren.
Okay. Zweimal gewonnen. Bei der WM dann, ja.
Bei der Weltmeisterschaft, ja. Und Sydney war, also Sydney ist vielleicht sportlich die wertvollste, weil der Doppelzweier, da bin ich Doppelzweier gefahren, mit Jana Thieme hieß sie damals. Wir sind dem Jahr zuvor eher durch Zufall zusammengekommen. Wir waren beide gesundheitlich angeschlagen, hatten eigentlich die Saison schon abgehakt und dann haben wir gesagt, okay, lass uns einfach mal Doppelzweier fahren. Und dann sind wir alles im Grund und Boden gerudert, im Jahr zuvor Weltmeister geworden, ungeschlagen zu den Olympischen Spielen und sind dort ein super geiles Rennen gefahren. So, wenn ich das so sage, so. Aber das war das beste Boot, was ich in meiner ganzen Karriere gefahren habe. Das war einfach, wir haben menschlich zusammengepasst, wir hatten so viel Freude und deswegen würde ich das vielleicht sportlich herausheben. Dann kommt eine sehr emotionale Geschichte. 2004 bin ich wieder Doppelvierer gefahren. In den Jahren davor hatte ich ja ein Pausenjahr eingelegt. 2002, meine Tochter ist zur Welt gekommen. Ein ganz tolles Erlebnis, das Schönste überhaupt in meinem Leben. Hatte ja schon lange vorher auch kommuniziert, dass ich wieder einsteigen möchte danach und nochmal, um nochmal meine vierten Olympischen Spiele zu erleben. Das hat auch alles anfangs super funktioniert. Nur dann ist leider meine Mama verstorben. Ein Jahr später, also ein halbes Jahr später, wenn man mal ehrlich ist. Und da hatte sich dann mein ganzes Lebensmodell leider aufgelöst, weil meine Mama damals auch mich unterstützt hat, sich um meine Tochter gekümmert hat. Und ja, also weißt du, so ein Kind auf die Welt zu bringen und dann stirbt dein Elternteil, hat mich... Ja, war ein Auf und Ab in der Zeit. Und deswegen, dann 2004 doch nochmal Olympiasiegerin zu werden im Doppelvierer war dann sehr emotional.
Ja,
sehr
das
emotional.
Kann man vorstellen.
Und die fünften Spiele mit Bronze muss ich jetzt nicht groß erklären. Es war die härteste Olympiade dahin. Ja. Also man merkt natürlich dann auch mit der Zeit, man merkt, dass man älter wird, es funktioniert nicht mehr alles so. Man muss vor allen Dingen im Kopf realisieren, dass der Körper nicht mehr so will wie mit 20.
Ja, ja.
Das ist nicht einfach. Das ist auch ein Lernprozess, den man dann durchläuft. Und von daher war die Bronzemedaille nachher am Ende durchaus
mehr als verdient.
Absolut.
Ja.
Absolut.
Ja. Ja, toll. Wenn ich so auf meine Uhr schaue, die Zeit vergeht im Flug. Schön, dass du uns mitgenommen hast. Und zum Abschied, was müssen denn Talente tun, damit sie nicht ins Rudern kommen? Also wir sind ja oft im Business, weil uns vielleicht Dinge um die Ohren fallen, weil wir nicht erkannt werden. Was müssen die tun, damit sie nicht ins Rudern kommen oder absaufen, sondern dass sie sichtbar werden als Talente? Wenn du uns da zum Abschied noch drei Tipps mitgibst.
Das Allerwichtigste, und jetzt denken vielleicht viele, so einfach ist es gar nicht, aber es ist tatsächlich erstmal grundsätzlich, muss man Freude an dem haben, was man tut. Mhm. Also ich kann von mir sagen, dass ich wirklich den Rudersport bis zum Schluss wirklich sehr gerne gemacht habe. Das hat mir unendlich viel Spaß gemacht, sich zu quälen. Mhm. Manchmal muss man sich auch quälen, um Ziele zu erreichen. Das gehört dazu.
Ich glaube, dann kannst du dich auch mehr freuen, wenn du es erreicht hast.
Ja, man muss halt erkennen, dass es nicht immer Spaß macht. Mhm. Aber grundsätzlich muss man natürlich Freude an dem haben, was man tut. Ja. Das gilt für den Sport, das gilt für ein Hobby oder auch im Beruf, im Job. Mhm. Wenn man einen Job hat, an dem man Freude hat, dann geht man gerne zur Arbeit und dann ist man auch erfolgreich. Mhm. Und man muss, und das ist das zweite sehr wichtige, man muss auch das Ziel haben, sich zu verbessern. Mhm. Und sich nicht auf dem, was man erreicht hat, ausruhen. Das ist ganz wichtig. Das ist unser Erfolgsrezept gewesen. Wir haben unsere Erfolge immer gefeiert. Ruderer können sehr gut feiern. Aber wir haben immer danach analysiert und wir haben immer gesagt, es gibt noch was zu verbessern. Mhm. Das Weil wenn ich an dem Punkt angekommen bin, wenn ich sage, okay, heute, das war das perfekte Rennen, dann hätte ich auch gesagt, okay, ich habe alles erreicht, ich kann nichts mehr verbessern, jetzt ist Schluss.
Aufhören. Ja.
Genau. Aber das ist das, was man im Kopf haben muss. Und dann kann man, egal wo man unterwegs ist, auch erfolgreich sein.
Super, herzlichen Dank. Und wir hatten einen perfekten Talk. Und deshalb können wir aufhören. Und wir werden
mal
in Hannover vorbeikommen und mal in dem neuen Arbeitsumfeld mal reinschnuppere. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir schöne Zeit. Und ich habe gehört, du gehst in den Allgäu runter, haben schöne Zeit in den Bergen. Und bis bald mal wieder in echt. Herzlichen Dank, dass du uns Einblick gewährt hast in dein Leben, wie aus einem Talent, eine mehrfach Olympiasiegerin und eine Bronzemedaillengewinnerin geworden ist. Das durfte man erleben. Und das hat mir und bestimmt den Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht. Aber herzlichen Dank.
Ich danke. Ich bedanke mich auch. Ciao. Es war sehr, sehr inspirierend und danke, dass du mir die Chance gegeben hast.
Ja, gerne du. Also der erfolgreichsten Ruderin bisher, die wir hatten. Wow, ich bin stolz. Bye, bye.
Tschüss, Theo. Tschüss. Ciao. Ciao.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.